Doch, doch. Heißt ja, Armageddon mit einem der besten Titeltracks aller Zeiten.
Ja, von Aerosmith. Mhm.
Ach. Geht mein Herz auf, wenn ich da dran
bin. Ja. Und die tollen Ben Affleck-Kommentare auf dem DVD-Commentary sind super.
Echt? Habe ich nicht.
Ja, da hat sich Michael Bay uns aufgeregt, weil der die ganze Zeit halt alle Logiklücken aufzählt und so halt am Anfang einmal sagt so, ja, Michael Bays Idee war es, eine Bohrer-Crew zu trainieren, um ins All zu fliegen, statt Astronauten beizubringen.
Bohrenbrett beizubringen, ja, ja.
So,
herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer offiziellen vierten Folge des Audioformats aus dem Hause Control Alt Geek. Hör und Schimpf und heute mit der Einsendung von Benny vom Freistunde Podcast. Aber der erste, bevor ich es verrate, ihr habt es bestimmt im Titel schon gelesen. Hallo, Davide!
Hallo!
Oh, da ist er wieder. Oh, schlimm. Lass uns mal wirklich eine fucking Folge auf Russisch aufnehmen.
Okay, aber dann auch mit russischer Musik.
Ja, so.
Und vielleicht so einem russischen Gast, der uns beleidigt, weil wir es nicht richtig machen. Oder so.
Fände ich mega cool. Ich fände es auch geil, wenn wir so eine Polka-Techno-Band oder sowas dann durchnehmen. Weißt du,
die Ja, voll. Russischer Gangster-Rap gibt's garantiert. Mit Polka-Einflüssen.
Es gibt ja russische, kennst du diese russischen Tinder-Bilder und sowas, wo die Leute so.
Ja, perfekt, voll geil. Also mit so die Paar-Bilder und so oder allgemein.
Immer ein Karpfen und eine Kalaschnikow.
Ja, EnglishRussia.com ist nur zu empfehlen. Da gibt es nämlich ganz viel so Zeug, aber auch gute Bilder. Aber auch so 1000 Blog-Einträge von Weird Russian Photos from Social Media. Das ist super, mega geil. Aber ja. Vielleicht finden wir da auch Musikvorschläge.
Ich glaube ja immer noch so ein bisschen, dass so ein bisschen dieses Anziehen in der russischen Kolonie so ein bisschen auf die Ostdeutschen, hallo liebe ostdeutschen Zuhörer, falls wir welche haben, umgeschlagen hat, weil irgendwie auf den ganzen Bildern sehe ich ständig diese Tigersachen und so, ja. Und ganz viele ostdeutsche Menschen haben ja auch so Tigersachen an. Ich weiß, das ist jetzt ein Klischee.
Ja gut, die waren ja, ich meine, Teil davon abgegrenzt, weißt? Also es war ja klein Russland mehr oder weniger.
Ja, kann man schon so sagen.
Das hat ein bisschen abgefärbt.
Zumindest.
Weiß allerdings nicht, ob in Russland auch so viele Nazis wie im Osten sind. Vermutlich nicht.
Kann schon sein. Wir können jetzt natürlich auch eine Diskussion starten darüber, aber ich glaube, die Zuhörer wollen gerne eher wissen, ob Benny uns was richtig Gescheites eingesendet hat.
Ja, das finden wir jetzt raus.
Sie hat uns nämlich ein tolles Album eingeschickt, toll in Anführungszeichen, und zwar von Paul Simon, und zwar das Album Graceland.
Genau.
Mit einem schönen Klammer auf und da drin steht folgendes, Davide.
Alben für die Ewigkeit. Naja, das ist zumindest die Ausgabe bei Spotify.
Richtig.
Ja, Paul Simon ist vielleicht, kennt man vielleicht von Simon & Garfunkel unter anderem.
Ich wusste es nicht.
Ja?
Ich wusste es nicht, dass es der ist, ne? Keine Ahnung.
Okay, es hört noch an der Stimme. Egal. Ja. Eigentlich mag ich Paul Simon, ja. Ich mag auch eins meiner Lieblingslieder von ihm ist Patterns. Ziemlich cool, ziemlich selten. Mhm. Nicht so bekannt. Simon & Garfunkel höre ich eigentlich auch gern so, ist schön entspannt und so. Und dann habe ich gedacht, ja gut, Graceland. Gucken wir mal. Der nette Herr uns da so zugeschickt hat. Willst du anfangen?
Ich erst noch kurz, das Album ist auch von 1986, ist also schon ein bisschen älter, ist ungefähr so alt wie ich, minus zwei Jahre. Also, oder?
Älter als ich, ja.
Ja, stimmt. ich habe es nicht so ganz verstanden, warum und wieso und so, aber das hat irgendwas mit der Apartheid zu tun. Also es bricht da irgendwie wohl mit rein und kommst du da, kannst du das ein bisschen besser erklären als ich?
Also, naja, es bricht da so insofern rein, dass der Paul Simon sich gedacht hat, ich mag die Musik aus Afrika gern, Und ich mag aber auch so ein bisschen diesen Südstaaten-Blues und hat sich gedacht, hey, wie wär's, wenn ich das vermisch? Und dann hat er sich tatsächlich Musiker und Chöre und ja allgemein Leute aus Afrika geholt.
Und nee, der ist runtergeflogen zum Aufnehmen.
Ja, also auch, nach, auch. Genau, auch das, ja, der, wie man vielleicht hören wird im Laufe des Albums, hört sich jeder Song vom Sound komplett anders an. Das liegt daran, dass das in Abbey Road, in London, in Los Angeles, in Johannesburg, in, keine Ahnung, überall auf der Welt aufgenommen wurde. Nur, ja, ob das jetzt gut ist, weiß nicht.
Also ich habe noch so ein bisschen mitgekriegt, dass er irgendwie Anfang das gar nicht so toll fand, dieses Afrikanische in Camp. Aber der hat von irgendeiner Musikerin, die so mit ihm so ein bisschen verbandelt war, so eine Kassette bekommen und die hat er sich beim Autofahren zu irgendeinem Restaurant immer angehört. Und das war so afrikanische Street-Musik in dem Fall aus so ein bisschen Rock'n'Roll aus Afrika, wenn du so möchtest. Und das hat ihm immer mehr gefallen und hat immer mehr angehört und dann hat er die Kassette nicht mehr gegeben und hatte dann die Idee, hey, ich mache auch sowas. Und daraus ist dann quasi dieses Album entstanden. Ein erstes Lied, The Boy in the Bubble.
Ja, kein guter Anfang.
Nee, absolut nicht, fand ich auch nicht.
Weil, also, ich hasse Ziehharmonika, also Akkordeon. Ich hasse diesen, also es sei denn, es ist bei irgendwelchen Folksongs oder irgendwie gut eingesetzt. Aber nicht als Main Riff für den ganzen Song. Und auch nicht gepaart mit einem viel zu lauten Fretless Bass, der da drüber... Also, sorry, nein.
Das ist mir auch direkt aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass die Sachen komisch abgemischt sind.
Ja,
extrem. Also teilweise ist es viel zu laut. Ja. Teilweise
das ganze Album aber.
Ja, aber teilweise sind es auch alle gleich laut. Also da hast du dann die Stimme ist jetzt lauter und dafür ist es, weiß nicht, das Schlagzeug hinter. Nee, dann ist alles genau gleich eingestellt. Ja. Und das kannst du dir auch nicht anhören. Und bei dem ersten habe ich auch gedacht, das klingt irgendwie... Also ja, natürlich, das ist von 86, aber das klingt...
Das heißt nichts.
Nee, das klingt altbacken. Also ich habe das mir angehört und gedacht, ja, aber die Songstruktur ist altbacken und das Thema, was da erzählt wurde...
Ich meine, ich finde jetzt mit der Songstruktur finde ich jetzt nicht so schlimm, dass es, ich meine, kann auch gute altbackene Lieder geben, aber das war einfach so verwirrend, weil einfach die, aber also das hat einfach komplett rausgeworfen, dass dieses scheiß Akkordeon da... Das ist, ja, und dann dieser Gesangsstil, so ein bisschen wie Bob Dylan. Wahrscheinlich werden jetzt voll viele sagen, oh, ihr Bannhausen, ihr müsst es mehrmals anhören, um da auf den Geschmack zu kommen und keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall kein guter Intro-Song für Leute, die noch nie was davon gehört haben.
Ich zum Beispiel.
Und sowas, ja. Ja, ich auch, also von dem Album jetzt. Ja, ich meine... Da können wir auch gleich fließend ins zweite weiter, weil das ist eigentlich, ich habe mir gedacht, okay, ja, ist jetzt, kann ja sein, da gab's halt manchmal dumme Lieder auf Alben und so.
Das zweite ist übrigens Graceland.
Ja, das zweite ist der Titelsong praktisch zum Album und da hört man schon raus, dass er auch dieses Mississippi New Orleans Dings drin haben will. Graceland ist ja die Heimatstadt von Elvis.
Ja.
War auch so ein Tribute daran. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht hört sich das auch dann so ein bisschen danach an. Aber nee, es fängt einfach an mit einem richtig beschissen, nervigen Synthie-Schlagzeug.
Das habe ich auch gehört.
Und dann die ganze Zeit halt durch.
Ja, richtig.
Nichts anderes.
Das ist mal, aber das ist mal heutzutage gar nicht mehr gewöhnt, gell? Heutzutage sind so alle 20 Sekunden ein Break oder so, oder vielleicht sogar noch schneller, aber da ist es irgendwie so, hey, wir haben da so einen coolen Takt, lass uns den 8 Minuten am Stück durchspielen.
Ja. Also ich meine, es gibt schon, heutzutage gibt es schon extrem viel Wiederholung, aber halt nicht mit so einem scheiß Sound. Aber gut. Ja, also da habe ich tatsächlich einfach nur aufgeschrieben, komisch, also ich meine, diese Bluegrass-Elemente und die Lyrics sind ganz cool so, aber das dieses Schlagzeug und der generelle Sound von dem Ding, der lenkt von allem ab und diese Sounds haben keinen Punch. Ich meine, 86 kamen schon echt gute Rock- und Metal-Platten raus, ja, die halt mega den Knall drin hatten. Ich meine, das passt jetzt vielleicht nicht unbedingt zu Paul Simon, aber ich finde, das klingt halt mega lame teilweise.
Ja, es klingt
hat keine
produziert.
Energie.
Ja, richtig, ja. Keine Energie ist richtig. Ja, das finde ich, das stimmt. Ich habe zum Grace dann eigentlich nur aufgeschrieben gehabt, dass ich fand, es hat eine schöne Bassline im Refrain gehabt. Also die war ganz cool, die hat mich mitgerissen. Und ich weiß nicht, ob das, also ich habe es mir nur einmal angehört, aber ab Minute 4 ist so ein komisches Klopfen in dem Lied. Ich weiß nicht, ob das in dem Lied war oder ob das bei mir in der Agentur war, wo ich es angehört habe, aber ich glaube, das war im Lied. Das war so.
Ja, ich weiß nicht.
Und das klang für mich, wie wenn jemand in einer Wohnung oben drüber irgendwie Möbelstücke verschiebt. So.
Das kann schon. Ich meine, kann schon sein, dass es im Album drin war. Ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Aber da war schon oft so Zeug drin, was recht seltsam war. Auch, ja, ich glaube, bei dem nächsten oder so ist es so, wo alles normal ist und ganz plötzlich macht so.
Ja. Next is I know what I know.
I know what I know. Ja, da hört man zum ersten Mal am besten die afrikanischen, beziehungsweise, ja, ist das afrikanisch? Bin jetzt nichts Komisches.
Wahrscheinlich sagen. Wird das schon afrikanisch sein, wenn das ganze Album diesen afrikanischen Hauch hat. Du meinst diese Zwischenrufe, wo in dem Album vorkommt, dieses, ich spiel's hier mal kurz ein. Also das ist schon so afrikanische
Rufe. Ja, also da steht halt so. The Gaza Sisters, aber Gaza ist ja hier bei Israel und so. Aber ja, wie auch immer, das hat sich schon sehr nach etwas Exotischem angehört. Allerdings
ich fand's fand sehr ich störend.
Ja, das auch, weil es wieder komisch abgemischt war. Und was mich da sehr gestört hat, war, dass die Lyrics einfach so geklungen haben, als ob er einfach nur ein Gespräch aufgeschrieben hat.
Das macht er voll oft, gell?
Ja, ja. Ich meine, manchmal hat es ja so einen gewissen Stil, da macht es auch Sinn. Aber da ist es jetzt so, die Melodie und alles, diese Atmosphäre, die der Song haben sollte, hat gar nicht zu dem gepasst, was er da gesungen hat. Was Cinematographer's Party? Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf, aber das sagen sich wahrscheinlich alle wieder. Ah, du ignoranter Idiot, das ist eine Kritik an die Filmindustrie, die israelische, keine Ahnung, was auch immer. Aber es ist jedenfalls
komisch. Ich habe auch oft das Gefühl, komisch. Also ich habe gelesen, dass er gar keine Texte hatte, bevor er ins Studio gegangen ist.
Okay.
Und dass das alles quasi teilweise also Sachen sind, die er am Tag davor erlebt hat oder so. Deswegen weiß ich halt nicht, ob das teilweise so ist, aber es ist so sehr banal. Also oft sehr banales Zeug. Zum Beispiel gibt es nachher gibt's noch einen Song, da muss ich dir was dazu erzählen, aber das I Know What I Know. Also was ich finde jetzt, du hast eigentlich alles gesagt, da was bei dem Lied ist. Das Einzige, was ich mir da noch aufgeschrieben habe, ist, man könnte, wenn man das Album jetzt doch mal re-releasen würde, dann könnte man das auch einfach mal gescheit abmischen. Vielleicht klingt das dann richtig gut. Aber so ist es halt schon eine Herausforderung für Menschen, die nicht mit dem Sound aufgewachsen sind, glaube ich.
Das stimmt. Und da ist auch, wie gesagt, ich glaube, bei Sekunde 25 kommt so ein Ding, das hört sich an, als wäre Schlagzeug plötzlich umgefallen. Oder sowas.
Badumts.
Echt komisch.
Ja, das gibt's immer wieder so. Das vielleicht haben, vielleicht sind sie überfallen worden im Studio, ich habe keine Ahnung. Ihm wurde ja auch wohl angedroht, dass er erschossen wird oder sowas, wenn er da unten in Afrika aufnimmt. Okay. Während der Apartheid, weil da irgendwie schwarze und weiße Musiker. Nee, ich habe es nicht ganz verstanden, deswegen bin ich so ein bisschen verwirrt.
Kritisch. Vielleicht hat deswegen das Album den Ruf, dass es so toll sein soll oder keine Ahnung. Was mir bei I Know What I Know aufgefallen ist, da fängt es langsam an, diesen so einen leichten Unterton, diesen Tropical Island Unterton zu kriegen.
Tropical Island? Ja, ich kann es mir vorstellen.
Da gibt's dieses Klischee halt, dieser Klang. Ich kann den jetzt schlecht nachmachen, aber der kommt nachher nochmal vor. Der kommt bei, ich glaube, 4 oder 5 oder, also er kommt öfter vor.
Du meinst diese, schon diese
Akkordprogression, die so ein bisschen, also dieses, was man halt so Marimba hier.
Das Laufende, dieses Durchlaufende, was sie auch oft gern mit dem Bass machen, so dieses.
Ja, genau. Und was du dir so vorstellst, wenn du in Hawaii landest und so.
Blumengrenze, trinkst aus Kokosnüssen.
Ja, so ein bisschen. Koffer voller Geld. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein grober Vorwurf an ihn ist, dass man sagt, er hat sich darunter sowas vorgestellt und hat es dann so geschrieben. Oder ist es tatsächlich gang und gäbe, das so zu schreiben? Ich weiß nicht. Gehen wir mal weiter zu Gumboots.
Ja, ich mag das Saxophon und den Rhythmus, der ist sehr angenehm. Alles andere ist... Pff.
Es ist so ganz, 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 ganz leicht punkig, finde ich.
Ja.
Und lustiger Song. Das Saxophon ist auch cool, ja, aber wieder ist, wie du gesagt hast, komisch abgemischt. Sehr. Aber bei dem Song fängt so an, so ein bisschen... Da kommt man so ein bisschen in das Album rein, finde ich. Das ist so, okay, ja, geht, kann man sich anhören. Ja, mehr habe ich jetzt auch nicht aufgeschrieben zu dem
das
Song.
Das hat so leichte Ska-Anleihen, das, was man heute mit Ska, finde ich, verbindet. Ja. Das kann man schon, das wäre festivaltauglich.
Ja. Ja, das auf jeden Fall voll,
20.000 Einwohner Festival. Ja.
Genauso wie das nächste.
Ja, das ist wohl irgendwie groß. Also das muss irgendwie so ein Mega-Hit damals gewesen sein, weil da habe ich überall drüber gelesen, über das eine Lied und ich habe gedacht, okay, das muss ja dann richtig cool sein.
Ist es ja ein bisschen schon. Diamonds on the Soles of Her Shoes. Got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of her shoes. Yeah. Schuza. Und das hat auch diesen, abgesehen von dem Intro mit dem Chorus von den, dieses Awimba Wedding. Das hört sich echt an wie König der Löwen. So ein bisschen.
Das habe ich nachher aufgeschrieben. Ja, bei diesem
anderen
African Skies. Ja, ja.
Das ist voll König der Löwen.
Ganz
das hier auch so ein bisschen. Das ist The Lion Sleeps Tonight, finde ich. Was ja nicht schlecht ist. Das ist ja ganz witzig. Und
was mich fasziniert hat, ist, mich hat das ganz arg an Saxophon erinnert. Also da ist ja irgendwie die ersten Paar sind nicht so und dann auf einmal wird es so Saxophon hier, Saxophon da. Da haben sie wahrscheinlich einen guten Spieler gefunden und haben
gedacht, nehmen. Ja, hey, du, spiel jetzt mal da ein bisschen.
Und da gibt es eine Stelle drin, wo irgendwie sagt, I'm talking about da, Manns. Wo ich gedacht habe, wo ich gedacht habe, das hättest du bestimmt auch cooler irgendwie machen können. Aber dann macht es so, Mann. Das war so, what?
Ja. Aber der Song hat jetzt auch das, was ich meine, dieses Tropical Island-Dings. Das ist so ein Beach-Song, so ein bisschen, finde ich.
Oder? Stark, der hat so diese Marimbas, der hat so dieses...
Genau. So dieses, das ist so diese Holzhütte am Strand, die Cocktails serviert, hat diesen Song.
Ja, die jetzt aber pleite ist, weil jetzt Leute irgendwie keinen Bock mehr auf das haben.
Oder abgebrannt haben wegen Apartheid.
Gut. Ja, auf jeden Fall.
Lass uns mal nicht darüber Witze machen, das ist vielleicht ein bisschen kritisch, aber ja.
Ich finde es auch interessant, dass er davor, sein Album davor, das habe ich nicht gehört, das habe ich nur dazu gelesen, ist, dass das sein Album davor ganz starke Reggae-Einflüsse hatte. Vielleicht trifft das dann auch hier rein irgendwie.
Hört man ein bisschen, ja. Ja, das ist auch so wieder so ein Blues-Afrika-Mix mit ganz netten Gesangsharmonien. Mhm. Und dann halt, ja, so ein bisschen Island Resort, habe ich noch aufgeschrieben, ja. Aber ganz guter Groove. Ganz guter Groove, so. Das ist so ein Ding, das hört man, das ist ganz gutes Easy Listening. Da ist auch gut abgemischt, finde ich. Da ist jetzt nicht was komisch.
Vielleicht, du redest immer noch von dem Diamonds of the Soul Software Shoes. Ja, okay, alles klar.
Ja, voll. Ja, sollen wir gleich zum nächsten, oder?
Ja, sehr gerne, weil das nächste hat mich so ein bisschen komplett aus den Socken gehauen.
Okay. Ja, ich finde, das nächste könnte einfach der Titelsong zu einer 80er-Sitcom sein.
Das ist das einzige Lied auf der Platte, das ich kannte, und zwar in- und auswendig.
Echt? Von woher?
Ja, genau, das ist die Frage. Das ist überall in diesen 80er-Playlists drin, dieses You Can Call Me L. Und ich war dann so, hä, das kann doch gar nicht sein, wieso kenne ich das? Also ich war echt komplett verwirrt, weil ich gedacht habe, ja klar kenne ich das.
Das ist ein super Song.
Und das total witzig ist, das ist richtig gut abgemischt. Ja. Als einziges auf der Platte.
Ja. Das passt sowas von nicht in die Platte rein eigentlich, aber es ist ein richtig cooler Song.
Richtig. Und die Geschichte dazu ist wohl irgendwie, dass er mit einem Bodyguard unterwegs war und der ihn falsch verstanden hat. Der hat gesagt, hey, ich bin Paul, und er hat verstanden, ah, L, der heißt L. Und dann hat er gemeint, okay, du kannst mich L nennen, ja, wenn ich dich, scheiße, hab ich vergessen.
Ja.
Wenn ich dich Betty nennen kann, genau. Und dann seitdem hat er das Lied halt quasi, you can call me Elle if I can call you Betty. Fand ich total gut.
Ja, cool, witzig. Aber ja, das da kann man sich nicht beschweren, das ist ein richtig cooler Song. Den kann man echt öfter hören.
Der war auch wahnsinnig erfolgreich, soweit ich das weiß. Ja, was mich ja komplett, das hat mich ja so, also das war so, okay, ich kenne das nicht. Die Stimme kam mir bekannt vor von diesem Paul Simon, aber nicht von Simon und Garfunkel, wie du vorhin gesagt hast, sondern halt von diesem einen Lied. Und dann kommt das und ich dachte so, nice.
Ja, aber stell dir vor, jemand hört dieses Lied damals und denkt sich, wow, ich muss das Album kaufen. Und dann kauft er sich das Album und denkt sich so, what? Also, da... Ja, ich meine, da fängt es dann an, also wenn ich mir das gekauft hätte, hätte ich gedacht, bei den ersten drei Liedern so, was zur Hölle ist das denn? Bei Gumboots hätte ich gedacht, ja, okay. Und dann Diamonds on the Soles of Our Shoes, okay, cool. Und dann kommt You Can Call Me L, da freut man sich. Mhm. Ja, so, und dann kommt Under African Skies.
Ja. Da habe ich mir nur dazu aufgeschrieben bei diesem schönen Lied, das klingt wie König der Löwen. Wie wenn jemand versucht hat, König der Löwen aufleben zu lassen, auch wenn König der Löwen erst 4 oder 5 oder 10 Jahre oder später oder sowas rauskam. So, wahrscheinlich ist der Influence andersrum, aber...
Ja, wahrscheinlich hat jemand das gehört und hat sich gedacht, boah, ich würde gerne Film mit Löwen machen.
Ja, aber ich finde es echt nicht gut. Also ich mag es überhaupt nicht. Das.
Ich finde die Frauenstimme nicht schlecht. Das Problem ist, es ist dann irgendwann ein bisschen zu übertrieben, überzogen einfach. So ab drei Viertel vom Song wird es dann zu viel einfach.
Weißt das du? Ist auch nicht so richtig gut abgemischt, finde ich, genau.
So, das ist, ja, An the African Sky ist das so richtig, so wie der Titel auch klingt, typisch.
Ja, das nächste ist Homeless.
Homeless.
Das ist.
Und ja?
Also da war irgendwie dieses Afrikanische, was die da so drin haben, ja? Dieses ja. Afrikanische Getue, das klang für mich immer wie so fake-afrikanisches Getue. Weißt du, was ich meine?
Ja, 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 ja.
Dieses, das, was man sich so
vorstellt und so. Und so. Ja, ja,
genau, und die machen das und dann habe ich gedacht, ach, ist das denn wirklich so bei denen in der Musik gewesen?
Wahrscheinlich.
Das hat mich nicht. Sehr stark verwirrt, weil...
Aber ja, man kennt es halt aus Filmen und so, so klischee-mäßig.
Ja, aber so, es ist anscheinend kein...
Afrikanischer Bus, dann...
Ja.
Macht so. Ja, so. Ja, aber wenn das wirklich so ist, ich hab das Gefühl, ich weiß nicht, ob er das geschrieben hat oder ob das jetzt so eine Ableitung von so einem Volkssong aus Afrika ist oder irgendwie sowas, von einem gewissen Land, ich weiß nicht.
Möglich, also er singt bei dem Lied ja nicht mit...
Doch, ganz am Ende ein bisschen.
Echt? Ah, okay, das habe ich dann, vielleicht habe ich da vorzeitig ausgemacht, weil ich gedacht habe, das geht mir auf den Sack.
Verstehe.
Aber ja, nee, danke.
Ja, nee, muss nicht. Das ist nichts für mich.
Ja, dann
und nächstes
Crazy Love Volume 2.
Weißt du, wo Volume 1 ist?
Also, ich schätze mal auf einem der Alben vorher.
Hm, okay.
Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Song ist oder ob es da auch ein bisschen bei diesem Graceland drum ging. Aber okay. Wusstest du, wer seine Ehefrau ist?
Nee, oder seine Ehefrau zu diesem Zeitpunkt vor. War? Das Lied kommt mir voll bekannt vor, aber ich weiß es nicht. Wer war die Ehefrau?
Die allseits beliebte, leider jetzt schon verstorbene Carrie Fisher.
Was? Carrie Fisher war mit Paul Simon verheiratet.
Korrekt, und zwar vom Jahr 83 bis 84. Dann haben
wow,
sie sich,
das hat aber lang gehalten.
Ja, dann haben sie sich getrennt, ja, für ein Jahr ungefähr, und dann waren sie nochmal ein paar Jahre zusammen. Und okay. Der Herr Simon schrieb die Lieder Hearts and Bones 82, also auf dem Album davor, dann Graceland, auf diesem Album jetzt, und She Moves On, das ist auf dem nächsten Album quasi, da mit und Carrie Fisher.
Crazy Love.
Nee, anscheinend nicht.
Ja, also.
Aber schön, dass ich es anbringen konnte. Bam.
Ja.
Random Facts getroppt.
Okay.
Das ist kurz mein Kopf explodiert.
Was ich bei Crazy Love cool finde, ist der Fat Charlie the Archangel. Was ziemlich witzig ist.
So, was soll das sein?
Das singt der. Ah. Der redet über den fetten Charlie, den Erzengel. Ich weiß nicht. Ich habe mir da so einen fetten Erzengel vorgestellt, der sich scheiden lässt. Ja.
Ich gar nichts. Ich fand es mega langweilig. Ich habe es durchgehört.
Ich fand, das war so wieder dieses Easy Listening halt. Also so ein Ding, was nicht nervt, sondern das kann man so im Hintergrund ein bisschen dudeln lassen. Hm. Machen wir weiter. That was your mother.
Das war deine Mutter!
Well, I'm standing on a corner of Lafayette, state of Louisiana, wondering where a city boy could go to get a little conversation, drink a little red wine, catch a little bit of those Cajun girls. Das, ja, als ich den Titel gelesen habe, dachte ich so, was hat er gemacht mit der Mutter? Aber es fängt schon an mit Akkordeon, was ich scheiße finde. Deswegen habe ich der gleich so ein bisschen abgeschalten.
Oh ja.
Aber ich mag Saxophon, was auch drin vorkommt. was Problem ist, gut war.
Problem ist, da mochte ich das Saxophon gar nicht. Ich mochte das Saxophon bei den anderen, aber hier überhaupt nicht. Ich mag den Beat überhaupt nicht.
Ja, gar nicht. Die passen absolut null. Die Beats, also ja, das Schlagzeug wieder genau wie bei Graceland, so richtig unpassend und scheiße. Die ganze Zeit. Das ist nicht cool. Das bringt nicht in Fahrt. Das macht gar nichts. Das ist einfach völlig unpassend.
Und es gibt ein Drum-Solo. Das Drum-Solo ist richtig kacke.
Ja, aber ich muss sagen, in dem Song war das Layering besser als sonst. Also das war, da war es ein bisschen besser vermischt.
Dann haben sie es auf jeden Fall später aufgenommen, hundertprozentig.
Und, aber genau, was mir da voll aufgefallen ist, ja, wir waren früher immer, beziehungsweise ja, so in den 90ern und so waren wir ja auch in Italien immer jedes Jahr. Und jedes Jahr gab es da im Sommer abends so Tanzveranstaltungen, ja, also wo halt der ganze Campingplatz da auf die Tanzfläche geht und so weiter. Und da gab es halt immer diesen einen Typ, der die Musik gemacht hat, und der hatte halt so ein Entertainer-Keyboard, so dieses typische, und wenn du da auf den Play-Button drückst, dann kommt diese Akkordeon-Musik und dieser Beat. Und genau so hört sich, ja, das ist das Standard-Dings, wenn da irgendjemand bekannte Songs spielt, dann hat der irgendwie standardmäßig einen scheiß verkackten Akkordeon-Sound drin. So klingt ein Entertainer-Keyboard. Und ich bin mir sicher, in den 80ern oder, also die gibt's ja noch nicht ganz so lange, irgendwann hat sich einer bei Yamaha oder bei Korg und so gedacht, hey, dieser Saxophon- und Akkordeon-Song, Sound, der ist so cool, den nehmen wir jetzt als Begleitsound. Und dann, ja, genau so hört sich dieser Song an. Also vor allem das Ende. Es ist so schrecklich. Und deswegen, glaube ich, hasse ich dieses Akkordeon-Zeug. Ja, egal. Das war meine
Anekdote dazu. Also ganz, ganz oft erinnere ich mich, wenn ich so einen Entertainer-Typen höre und so, wo du gerade sagst, so ein Solo-Entertainer für so Campingplätze, da denke ich immer an diese alten Leute mit diesen Basstrommeln vorne dran und dann diesem Blasgerätchen noch im Mund und dann diese Putsch,
Putsch. Nee, denk an Fasching in den 90ern in den Gemeindehallen. Da stand auch immer beim Ententanz der Typ im Keyboard vorne. Das ist genau der gleiche Sound.
Stimmt,
hast recht. Jetzt stellt ihr That Was Your Mother, dieser Drumbeat, das ist genau der Sound.
Vielleicht haben die das alles von ihm gesampelt oder so.
Ja, vielleicht. Alben für die Ewigkeit. Ja, gut.
So, daran erinnert es mich. Dann noch das letzte Lied auf der Platte, dann wären wir damit auch schon durch, und zwar All Around the World.
All the Myth of Fingerprints. Mal wieder mit einem richtig beschissenen Schlagzeug das Intro.
Volles krass Sinti-Schlagzeug. Also es ist wieder komplett anders als alle Schlagzeuge, die davor auf der Platte waren. Keine Ahnung, ob sie da zum ersten Mal...
Vielleicht ist da der Schlagzeuger schon ausgestiegen.
Kann gut sein, dass sie da zum ersten Mal einen Drumcomputer gesehen haben.
Ja, das kann sein. Aber wobei, das war schon ein bisschen früher. Aber so um die Zeit rum waren die ganz hip und neu, glaube ich, diese Drumcomputer.
Also ich habe mich bei dem Lied dabei erwischt, wie ich quasi nicht zugehört habe selber, aber wenn ich zugehört habe, dann habe ich mit dem Fuß mitgewippt. Das war auch komisch.
Ja, das ist dieses ganz anhörbare, ganz cooler Groove. So, der Chorus war ganz nett. Das war wieder so ein okayer Song, finde ich.
Fand ich auch. Das fand ich passabel dafür, dass er auf einem Album für die Ewigkeit war.
Stimmt. Da stimme ich dir zu. Der hatte ganz coole Gitarren auch, so ein paar Gitarrenriffs, die so ein bisschen rock'n'rolliger waren. Und ja, von dem her wär's das mit Graceland.
Ja, das Problem ist, glaube ich, dass wir zwei nicht so wirklich was mit dieser Zeit, also mit dem Ding in der Zeit anfangen können. Weil das war bestimmt zu seiner Zeit revolutionär oder verrückt, weil mit schwarzen Musikern zusammen das zu machen und auch dann auch noch in Südafrika aufnehmen und dann auch noch die Kultur von Südafrika in die USA transportieren, verrückt. Ja, aber das ist halt heutzutage, ist es so banal, also es ist einfach nebenbei. Ja. Ist einfach so.
Und ich bin mir sicher, dass der liebe, nette Kerl, der uns das vorgeschlagen hat, richtig tolle Erinnerungen dran hat.
100%.
Als er das damals als Junge angehört hat, sich dachte, wow, wie cool klingt das, ja. Ich kann mir schon vorstellen, aber auch, dass wenn man das noch ein paar Mal anhören würde, dass man das schon mehr mag.
Und das kann sehr gut sein. Das kann sehr gut sein.
Ich glaube schon, dass da so ein paar versteckte Sachen drin sind, an die man sich dann gewöhnt, beziehungsweise die man dann irgendwie mag. Zumindest, wie gesagt, ich fand jetzt nicht jeden Song irgendwie scheiße oder so. Eigentlich wäre das ganze Ding besser abgemischt gewesen. Mhm. Dann wäre es ganz cool gewesen.
Das ist eigentlich so unser großes Fazit. Schade, dass sie es schlecht abgemischt haben. Oder vielleicht auch toll, dass sie es im Rohzustand gelassen haben, weiß ich nicht. Aber für unsere Ohren ist es eher nicht so geil.
Nicht so geil.
Ja. Herr D., was würden Sie denn diesem Album geben?
Also ich gebe dem ganzen Album 6 Garfunkels von 10.
Von 10 Simons. Ja. ich gebe dem Ganzen 5 von 10 Alben für die Ewigkeit. Ich glaube, ich werde das nicht rausbekommen.
Perfekt. Ja, das hast du jetzt für die Ewigkeit.
Richtig. Meine Damen und Herren, das war die 4. Folge von, jetzt wollte ich schon unseren anderen Podcast erwähnen, denn das habe ich schon richtig drin, aber es geht eigentlich hier um diesen Podcast für uns Schimpf. Ich bedanke mich bei Benny natürlich für das Einsenden. Benny vom Freistunde-Podcast, hört mal rein, die machen auch ganz tolle Themen. Und falls ihr noch mehr von unserem Gedöns haben wollt oder uns mit einer kleinen Spende unterstützen wollt, das könnt ihr natürlich tun auf patreon.com/hörundschimpf. Oder ihr schreibt uns Kaching. Oder ihr schreibt uns einfach irgendwas, was euch an Alben gefällt oder überhaupt nicht gefällt. Oder ihr habt Bock, uns was zu schicken, womit ihr uns richtig ärgern wollt. Das haben wir natürlich auch sehr gerne. Außer es ist so komisch oder amerikanischer neuer Hip-Hop, mit dem ich absolut nichts anfangen kann, wie zum Beispiel Young oder wie auch immer diese heißen.
Bitte auch keinen deutschen Gangster-Rap. Wird kategorisch abgelehnt.
Ah, nee, da habe ich kein Problem damit. Das würde ich mir sogar reinziehen, aber du wahrscheinlich absolut nicht.
Gut.
Dann wird es sehr spaßig, denn dann gibt es ein Schlachtfest zwischen uns zwei. Da bin ich sehr gespannt. Auf jeden Fall vielen Dank für das Einsenden noch einmal an Benny und wir waren Höh und Schimpf.
Entschuldigung, wir wollten nicht deine Gefühle verletzen. Wir sind nur kleine, ignorante Kinder.
Und wenn
uns diese Sünde.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yeah.